Ihr hört ein Alex Exclusive.
Ja, hallihallo, liebe Alina. Ich freue mich so sehr, dass du bei uns im Handgepäck-Podcast dabei bist. Und ich begrüße alle Zuhörenden zu einer neuen Folge Handgepäck-Podcast. Heute geht es um ganz, ganz spezielle Themen. Und zwar, es geht eigentlich um ein Thema, und zwar um das Thema CareleaverInnen im Ausland. Und du bist Expertin für CareleaverInnen und begleitest diese auch, ja, nicht physisch, aber mental mit ins Ausland und hast ganz, ganz viel tolle Arbeit geleistet. Und darum soll es heute gehen. Stell dich doch am besten mal den Zuhörenden vor.
Ja, hallo Sebastian, hallo alle zusammen. Mein Name ist Alina. Ich leite seit 5 Jahren jetzt schon ein Stipendienprogramm für CareleaverInnen, das heißt CareLeaver weltweit. Ich habe selber einiges an Auslandserfahrung gesammelt. Mein To-Go-Land ist Kolumbien, wo ich selbst meinen Freiwilligendienst gemacht habe. Und ich freue mich total, heute hier zu sein und euch ein bisschen was über meine Arbeit zu erzählen.
Ich glaube, ganz, ganz viele Leute wissen gar nicht, was eine CareLeaverin oder ein CareLeaver überhaupt ist. Und vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen auf die Sprünge helfen und den Zuhörenden vermitteln, was genau dieser Begriff eigentlich alles umfasst.
Ja, voll gerne. Also CareLeaver, es ist eigentlich ganz witzig, es ist ein englischer Begriff und häufig machen Menschen diese Verbindung gar nicht, wenn sie den Begriff hören, sondern versuchen im Deutschen nach Bedeutung zu suchen dafür. Es ist ein englischer Begriff und setzt sich zusammen aus Care für Sorge eigentlich und Leave von verlassen. Und das sind junge Menschen, die überall auf der ganzen Welt nicht bei ihren Herkunftsfamilien aufwachsen konnten, sondern in staatlicher Obhut. Zum Beispiel früher waren das Kinderheime, heute sind es in Deutschland auf jeden Fall Wohngruppen oder Pflegefamilien, dort einen Teil ihres Lebens verbringen, wenn sie, wie gesagt, nicht bei ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können. Das kann wahnsinnig verschiedene Gründe haben, warum das so ist. Ganz selten oder so gut wie nie ist es die Schuld der jungen Menschen, warum sie dort nicht leben können. Und dann tatsächlich aus diesem Hilfesetting ausziehen müssen, weil die Jugendhilfe, zum Beispiel jetzt sprechen wir nur über Deutschland, das nur erlaubt ist, junge Menschen eigentlich bis 18. Und inzwischen, früher waren es Ausnahmefälle, inzwischen ist es aber fast Standard, bis 21 in der Jugendhilfe leben können. Und dann, wenn sie ausziehen müssen, einfach vor ein bisschen anderen Herausforderungen stehen als junge Menschen, die von zu Hause ausziehen. Ich habe gestern erst wieder einen Post bei Insta gesehen, wo darüber gesprochen wurde, wie alt junge Menschen sind, wenn sie im Durchschnitt aus ihren Herkunftsfamilien ausziehen in Europa. Da liegt das Durchschnittsalter in Deutschland bei 23,9 Jahren. Und Durchschnitt bedeutet immer, das muss man sich auch nochmal überlegen, dass die Hälfte der jungen Erwachsenen sogar älter als 23,9, also knapp 24 Jahre alt sind, wenn sie von zu Hause ausziehen. Das sind dann die, in unserem Jargon sozusagen, die Home-Leaver, die aus der, bei den Herkunftseltern ausziehen. Und im Vergleich dazu ist es bei CareLeaverInnen der Fall, dass sie im schlimmsten Fall mit 18 ausziehen müssen oder in Anführungszeichen besten Fall mit 21, was aber immer noch 3 Jahre Unterschied sind zum Durchschnitt der Home-Leaver. Und diese 3 bis 5 Jahre machen halt einfach den Unterschied. Das sind dann junge Menschen, die einfach viel früher mit Eigenständigkeitserwartungen konfrontiert werden, und zwar absoluter Eigenständigkeit, ne? Nicht Eigenständigkeit wie ich ziehe aus und ich kann trotzdem immer noch mal wieder bei Mami und Papi anrufen, wenn die Waschmaschine kaputt ist. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Oder wenn das Geld doch nicht bis zum Monatsende reicht, sondern full on 100% Selbstständigkeit zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit vielleicht auch noch ein paar kleinen Steinchen im Gepäck, die sie so im Laufe ihres Lebens gesammelt haben. So, jetzt habe ich weit ausgeholt. Das sind CareLeaverInnen, und ja, was wir machen, ist, diese jungen Menschen dabei zu unterstützen, Auslandserfahrungen zu sammeln.
Das Paradoxe natürlich auch bei der ganzen Sache ist, dass CareLeaverInnen in den meisten Fällen ja eigentlich viel mehr Zeit brauchen, um gewisse Dinge auch vielleicht nachzuholen, die sie im Laufe ihres Lebens, im Laufe ihrer Kindheit vielleicht nicht bekommen haben. Und diese Kinder oder jungen, ja keine Kinder mehr, aber diese jungen Erwachsenen dazu fast zu nötigen, frühzeitig auszuziehen, weil, warum auch immer, wahrscheinlich, weil weil es auch Kostengründe sind, die der Staat irgendwie, wo der Staat kein Interesse hat oder whatever. Das ist schon sehr, sehr krass. Umso schöner ist es, dass es dieses Projekt gibt, was du machst, wo du ein Teil eines Teams bist. Du bist ja nicht alleine. Und dass ihr da irgendwie diesen Menschen die Möglichkeit bietet, nicht nur, ja, da gibt es ja auch ein Mentoring-Programm, was dazu zählt, dazu kannst du gerne nochmal was erzählen gleich, sondern auch einfach allgemein, dass es diese Tür gibt, ne, für Menschen aus der Jugendhilfebetreuung finanziell unterstützt zu werden, aber auch mental unterstützt zu werden. Und das ist einfach dieser Punkt, wo ich sage, das ist so krass, weil das ist, ich weiß nicht, ob das einmalig ist in Deutschland, aber ich kenne nichts Vergleichbares.
Ja, also tatsächlich ist Careliver weltweit einzigartig in dem Bereich. Es gibt schon noch Ansätze, die versuchen, anderen jungen Menschen mit schwierigen Startbedingungen zu Auslandsaufenthalten zu unterstützen. In unserem Fall, also gerade mit dem Fokus auf diese Zielgruppe, sind wir die Einzigen. Und gerade wenn man sich dann vielleicht auch nochmal überlegt, weil es gibt immer Leute, die dann sagen, so, ja, wie viele betrifft denn das eigentlich? Also wir sprechen schon ungefähr von einer Viertelmillion junger Menschen. Eine Viertelmillion, 250.000 junge Menschen zwischen 0 und 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis 27, in wirklichen Ausnahmefällen, die in Deutschland in der Jugendhilfe untergebracht sind. Es gibt nach wie vor keine Statistiken dazu, wie viele junge Menschen tatsächlich aus der Jugendhilfe eigentlich ausziehen jedes Jahr. Das heißt, wir haben nur Schätzungen. Es gibt Studien dazu, die angelegt wurden, die halt schätzen, dass es ungefähr 35.000 junge Menschen im Jahr sind, die aus dem Jugendhilfesystem ausscheiden. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie Jugendhilfe so gestrickt ist, dann ist Auslandserfahrung da überhaupt gar nicht vorgesehen. Auslandserfahrung vielleicht in dem Rahmen, dass man mal auf einen gemeinsamen Urlaub mit der Wohngruppe fährt oder im Ausnahmefall, dass auch mal eine Klassenfahrt finanziert wird. Aber dass junge Menschen entweder als Minderjährige oder als Volljährige für ein Jahr ins Ausland gehen, so wie viele andere das tun, ist einfach. Also jedes Mal, wenn wir uns mit Menschen aus dem Jugendhilfekontext, also von Jugendämtern bis zu den Jugendhilfeträgern unterhalten, ist immer so, keine Ahnung, wie das gehen soll. Oh, das passt überhaupt gar nicht mit der Gesetzeslage zusammen. Ich hatte erst heute einen Zoom mit einer Mitarbeiterin aus dem Jugendamt. Da geht es um einen Auslandsaufenthalt von 4 Wochen. Eine junge Frau möchte einen Interrail-Trip durch Europa machen, bevor es ins Studium geht mit unserem Reisestipendium. Und die Mitarbeiterin war so, also 4 Wochen lang können wir jetzt den Platz nicht frei halten in ihrer Wohngruppe. Und es schockt mich immer noch wieder zu sehen, wie wenig Jugendhilfe auch heute noch versucht, das zu ersetzen oder eine Alternative dafür zu zeigen, was Familie ansonsten macht. So in den allermeisten Familien ist es voll normal, dass junge Menschen zwischen Schule und Ausbildung oder zwischen Schule und Studium halt irgendwie noch ihre Base zu Hause haben. Und Jugendhilfe ist davon dann irgendwie geschockt, wenn eine junge Frau dann 4 Wochen Interrail machen möchte. Naja, was wir auf jeden Fall machen, ist genau das möglich. Also wir verhandeln dann auch mit Jugendämtern oder mit dem Jugendhilfeträger oder auch mal mit dem BAföG-Amt oder auch mal mit dem Jobcenter streiten wir uns rum, wenn es darum geht, jungen Menschen an genau diesen Übergangszeitpunkten, also zwischen einem Ausbildungsschritt zum nächsten Auslandserfahrung zu ermöglichen. Das kann, wie gesagt, eine kurze Auslandserfahrung sein, wie eine Interrail-Reise im Sommer oder auch ganze Jahre, die man im Ausland verbringt. Zum Beispiel das Schuljahr im Ausland, das kennen viele vielleicht noch aus der eigenen Schulzeit, dass es irgendwie Kinder gab von eher gut situierten Familien, die dann die 9. oder 10. Klasse in den USA verbracht haben. Und irgendwie sowas kostet halt wahnsinnig viel Geld. Das heißt, das ist für Care Receiver, also diejenigen, die sich dann noch in der Jugendhilfe befinden, wenn sie minderjährig sind, eigentlich fast unmöglich, so ein Auslandsjahr zu machen. Das ermöglichen wir mit unserem Stipendium dann aber gerade für diese Zielgruppe oder auch ganz typisch ist ein Freiwilligendienst im Ausland, so wie ich den zum Beispiel gemacht habe in Kolumbien, wo ich tatsächlich 2 Jahre war und da in einer Organisation für kolumbianische Care-Liefer gearbeitet habe. So hat so ein bisschen den Zugang gefunden zur Thematik, weil das habe ich am Anfang nicht gesagt. Das ist schon auch nochmal wichtig für mich zu sagen. Ich selbst bin keine Care-Lieferin. Das heißt, ich bewege mich vor allem so gut ich kann solidarisch durchs Thema, bin aber selbst nicht betroffen und deswegen gibt es auch Sachen, zu denen ich genau vielleicht nicht unbedingt was sagen kann.
Ich finde es immer noch ziemlich krass, wie sehr das System versucht, diese vulnerable Gruppe an Menschen so unsichtbar zu machen. Das schockt mich halt wirklich jedes Mal wieder aufs Neue. Das ist ja nicht nur das einzige Thema, wo Menschen aus, die noch Care-ReceiverInnen sind oder ja, dann Alumnis, wenn man das so nennen kann. Es ist einfach nur traurig und umso schöner ist es, dass es dieses Projekt einfach gibt und du da mit vollem Herzen dabei bist. Und da würde ich gerne noch wissen, wie du und dein Team, vielleicht die Leute, die ja, Care-Receiver sind, wie ihr diese Leute unterstützt. Sei es finanziell oder sei es mental. Also, wie seid ihr da?
Ja, also genau, ich mache das nicht alleine, sondern ich habe noch meine liebe Kollegin Marie. Wir sind zu zweit im Team. Wir sitzen bei der Kreuzberger Kinderstiftung in Berlin und CareLiver weltweit ist dort eins der Stipendienprogramme. Und zusätzlich ist es nochmal wichtig zu sagen, dass wir uns Programme zunutze machen, die es sowieso schon gibt. Den Freiwilligendienst im Ausland, das Schuljahr im Ausland, Praktika im Ausland als Auszubildende oder als junge Fachkraft, auch Reisestipendien und Workcamps, das gibt's alles schon. Wir machen halt die spezielle Unterstützung für diejenigen, die sich nicht auf ihre Herkunftsfamilien verlassen können. Weder finanziell noch was so organisatorische Tipps oder vielleicht auch logistische Unterstützung angeht. Und das ist das, was wir übernehmen. Es ist quasi ein Brückenstipendium eigentlich, das den Zugang zu Formaten ermöglicht für Leute, die leider unter den normalen Bedingungen daran so gut wie nicht teilnehmen können. Das heißt, wir machen erstmal Werbung auch für Auslandsaufenthalte. Die wenigsten CareLeaverInnen und CareReceiver wissen eigentlich überhaupt, dass es gar nicht so schwierig ist oder gar nicht so teuer ist, ins Ausland zu gehen. Die Informationen darüber stellen wir bereit. Wir gehen in Wohngruppen, wir schreiben Träger an, wir schreiben Jugendämter an, wir machen Social Media, zeigen wir vor allem so Erfahrungsberichte, sowohl gute als auch schlechte von unseren Stipendiatinnen, die im Ausland sind. Und inzwischen sind wir so etabliert, dass vor allem so Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert. Das heißt, viele kommen zu uns, weil sie irgendwo von uns gehört haben. Und dann gibt es diejenigen, die kommen und sagen, ich weiß schon ganz genau, was ich machen will. Ich gehe auf jeden Fall für ein Jahr nach Japan und mache da einen Freiwilligendienst in einem Altenheim. Und dann gibt es diejenigen, die kommen und sagen, gar keine Ahnung, ich will irgendwie weg, aber ich weiß gar nicht wie. Und dann übernehmen wir auch diese ganze Beratung am Anfang. Welche Möglichkeiten gibt es, was passt zu deiner aktuellen Lebenssituation, was vielleicht auch nicht. Dann haben wir Kooperationspartner für all die Auslandsformate, die ich genannt habe, mit denen wir zusammenarbeiten. Zu denen vermitteln wir dann unsere Stippis und sagen, hey, ich würde dir empfehlen, melde dich doch mal bei der Organisation, die passen zu dir, die haben ein Angebot, das vielleicht für dich auch interessant ist. Dann bewerben sich die Leute dort oder haben sich halt auch schon beworben, das kann auch sein. Und im besten Fall bekommen sie dann einen Platz. Und dann ist unser Wunsch oder unser Ansatz, die sollen bei den Entsende- und Austauschorganisationen bitte ganz genauso behandelt werden wie alle anderen auch. Ja, es soll jetzt keine, weil das ist auch so ein Klassiker für Inklusion. Wir legen ein Sonderprogramm jetzt auf, speziell Auslandserfahrungen für CareLeaverInnen. So, nee, das ist halt auch nicht die Art von Inklusion, die wirklich Teilhabe hervorruft, sondern das ist dann wieder irgendwie, wir machen hier eine kleine Sondergruppe. Nein, die sollen ganz genauso mitlaufen wie alle anderen auch. Und wir stellen im Hintergrund die Unterstützung bereit, die notwendig ist, zusätzlich notwendig ist, weil die Herkunftsfamilie fehlt. Das kann finanzieller Natur sein. Es kann zum Beispiel sein, dass die jungen Leute gar nicht wissen, wo sie ihren ganzen Hausrat lassen sollen. Klassiker auch. Also andere Freiwillige oder andere, die ins Schuljahr im Ausland gehen, die lassen ihren Kram halt bei den Eltern oder im Dachboden oder Keller der Eltern. Ja, als CareLeaverInnen geht das häufig nicht. Und dann muss so eine Storagebox angemietet werden. Und das kostet halt auch schon mal zwischen 800 und 1000 Euro im Jahr, um allein seine eigenen Möbel einlagern zu können, damit die auch dort witterungsgeschützt sind und versichert und so weiter und so fort. Und dann kommen noch so Kosten häufig auf die Leute zu, wie den Reisepass beantragen, Visakosten oder vielleicht gibt es irgendwelche Struggles mit dem Kindergeld. Das ist auch so ein riesiges Thema für CareLeaverInnen. Kindergeld wird an Eltern ausgezahlt, nicht an Kinder, obwohl es Kindergeld heißt. Das heißt, bei CareLeaverInnen muss da dann nochmal speziell nachgeholfen werden, damit das Kindergeld dann am Ende auch dort ankommt, wo es soll, weil die es im Ausland normalerweise brauchen. Manchmal springen wir auch beim Taschengeld ein. Genau, und wir übernehmen so einen möglichen Kleinkram, der notwendig ist, damit es funktioniert. Das, genau, muss man sich im besten Fall immer noch mal anschauen, wie das bei jedem Einzelnen am Ende aussieht, das Stipendium. Alle Stipendien bei uns sind unterschiedlich, keins ist das gleiche wie beim anderen. Und so versuchen wir, gleiche Zugangschancen herzustellen, also die Möglichkeit, junge Menschen mit Leaving-Care-Erfahrungen zu den gleichen Konditionen an Auslandsaufenthalten teilnehmen können wie junge Menschen aus Herkunftsfamilien auch.
Ich weiß ja aus eigener Erfahrung auch, dass ihr ein Mentoring-Programm habt. Also das ist ja auch Teil ja, des Stipendiums im Grunde genommen, dass ihr so ein bisschen so Tinder-Matches macht und ihr schaut, ja, das sind auch Ehrenämter, die diese Leute ausüben. Aha. Und die nehmen sich sozusagen die Zeit, einen Care-Leaver, eine Care-Leaverin oder ein Care-Leaver beziehungsweise Care-Receiver, Care-Receiverin aufzunehmen. Nicht im Sinne von Aufnahme wie Adoption, aber im Sinne von, ja, ich nehme dich mir an und begleite dich mental mit ins Ausland. Und das ist ja auch sehr individuell. Vielleicht kannst du da noch mal zu was sagen, weil das ist, glaube ich, auch noch mal ganz, ganz wichtig und eine ganz, ganz tolle Stütze.
Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen shame on me, dass ich das jetzt gerade nicht erwähnt habe. Also ohne unser Mentoring wären wir nicht das, was wir sind. Ich glaube gar nicht, dass wir überhaupt funktionieren könnten ohne unsere ganzen Ehrenamtlichen. Wir haben direkt zu Beginn angefangen und gesehen, dass ich und Marie zu zweit, wir können eigentlich die Aufmerksamkeit und das, was nötig ist, im 1:1 zu unseren Stippis zu zweit gar nicht leisten. Deswegen haben wir sehr früh angefangen, MentorInnen zu suchen, Ehrenämtler, die so 1:1 Mentorings machen. Das sind momentan ungefähr 40, die aktiv sich als MentorInnen bei uns engagieren und genau, die dann, wie du schon gesagt hast, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt mit unseren Stippis gematcht werden und in der 1:1 Betreuung im Ehrenamt dann Ansprechpersonen sind und da sind für alles Mögliche, was sein kann. Und Marie und ich sind dann quasi das Backoffice. Diese Ehrenamtlerinnen haben alle selbst Auslandserfahrungen gemacht oder gesammelt. Die sind alle in irgendeinem Format mal weg gewesen und teilen dann quasi ihre eigene Expertise aus der Zeit im Ausland mit den Stippis. Sie sind nicht zwangsläufig auch CareleaverInnen. Das ist so ein bisschen unser Long-Term-Goal. Wir möchten auf jeden Fall dahin kommen, dass der Großteil unserer MentorInnen auch selbst CareleaverInnen sind. Da haben wir am Anfang gedacht, dass sich das ganz schnell irgendwie ergeben wird und haben erst jetzt im Laufe der Zeit gemerkt, das dauert tatsächlich, bis junge Menschen, die mal im Ausland mit uns waren, weil so viele ohne unser Stipendium gibt es gar nicht, bis wenn die wieder da sind, müssen die sich erstmal irgendwie settlen und reinkommen wieder ins Leben, einen neuen Anschluss, Beschäftigung, Aufgabe, Job, Ausbildung, Studium finden, bevor sie sich vielleicht selbst überlegen, mal Mentorin oder Mentor zu werden. Und inzwischen werden das immer mehr und das ist richtig schön, dann irgendwie zu sehen, wie Leute, die 2021 oder so mit uns im Ausland waren, jetzt inzwischen selbst Stippis als MentorInnen begleiten. Und das sind natürlich die besten ExpertInnen, weil die haben die Auslandserfahrung als CareleaverInnen, den Leaving-Care-Prozess selbst auch gemacht. Also ohne unsere MentorInnen wäre CareLeaver weltweit, glaube ich, wir wären nicht mal funktional, glaube ich.
Aber da merkst du ja auch erstmal, wie einzigartig ihr seid. Das ist ja eigentlich auch schön. Also mit dem Wissen, wie du schon meintest, die Leute müssen eigentlich erstmal nachrücken, weil sie ja eigentlich nur von euch kommen. Das bedeutet ja, ihr seid ja wirklich ziemlich special und irgendwie ist das ja auch was Schönes. Klar wäre es ist noch nicht optimal, aber es ist schon nahezu perfekt und da kannst du dir schon mal auf die Schulter klopfen, Alina.
Oh, danke Sebastian, das Kompliment nehme ich sehr gerne an. Ich bin tatsächlich auch sehr froh, dass sich das so entwickelt hat. Das war am Anfang nicht klar, dass CareLeaver weltweit so ein Erfolg werden würde. Ich liebe es total, ich mache diese Arbeit wahnsinnig gerne. Jeder einzelne Mensch, der mit uns im Ausland war und irgendwie über sich hinausgewachsen ist. Vor allem die Rückkehrwochenenden sind dann immer was ganz Besonderes für mich, wenn alle aus dem Jahrgang wieder zurück in Deutschland sind und wir uns nochmal für ein Wochenende in Berlin in der Kreuzberger Kinderstiftung treffen. Und dann zu sehen, was das Auslandsjahr oder die Auslandserfahrung bei euch dann so gemacht hat und wie alle sich weiterentwickelt haben und was für neue Ideen und Gedanken alle mitbringen, das ist schon wirklich besonders und ja. Das berührt mich einfach, dafür brenne ich, dafür mache ich diesen Job.
So, so schön. Ach ja, ich bin ja auch selber Teilnehmender. Von daher kann ich da aus eigener Erfahrung sehr, sehr viel mitfühlen und mitsprechen. Deswegen ist auch diese Folge so wichtig für mich, weil ich einfach möchte, dass noch viel, viel mehr Leute davon erfahren. Vor allen Dingen die Leute, die selber aus der aus der Jugendhilfe kommen, damit diese Menschen auch so ein Stück weit Normalität erfahren, so ein bisschen ein Stück weit Funkeln in den Augen versprühen, weil, wie wir schon vorhin angesprochen haben, ich glaube, für viele ist das so unfassbar weit weg, dass die sich überhaupt nicht vorstellen können, dass das überhaupt jemals machbar ist, weil Leute, die in der Jugendhilfe gelebt haben, wissen, wie restriktiv gewisse Dinge ablaufen und da sind einfach viele Sachen gar nicht erst auf dem Tisch. Das heißt, da ist gar kein Raum für Fantasie, da ist gar kein Raum für Träumen teilweise. Und umso schöner ist es halt, dass es dieses Stipendium gibt und darum pushen wir diese Folge besonders, dass vor allen Dingen die Leute, die jetzt noch in der Jugendhilfe vielleicht sind oder gerade raus sind aus der Jugendhilfe, davon schnellstmöglich erfahren und ihr einen BewerberInnen-Ansturm bekommt.
Ja, darauf hoffe ich auch. Genau, vielleicht haben jetzt auch welche zugehört und sich gedacht, ja, okay, gut, das klingt jetzt irgendwie total spannend, aber die Voraussetzungen sind bestimmt dann trotzdem wieder mega hoch oder dann bewerbe ich mich und kriege irgendwie gar keinen Platz, weil dann werde ich doch wieder aussortiert. Also Voraussetzung für das Careleaver-Weltweit-Stipendium ist nur und ausschließlich selbst Careleaverin zu sein. Es reicht, eine Jugendhilfe-Erfahrung gemacht zu haben, um sich bei uns für ein Stipendium zu melden, zu bewerben. Und wir finden dann gemeinsam raus, was die richtige Auslandserfahrung ist. Also ihr müsst nicht mit dem perfekten Auslandsplan zu uns kommen, sondern auch dafür sind wir schon da. Und unterstützen euch gerne dabei, das Richtige für euch zu finden. Und es sind auch nicht nur die CareleaverInnen mit Abitur oder die ein Studium machen, die zu uns kommen. Wir haben Auszubildende mit dabei gehabt. Wir haben auch Leute ohne Schulabschluss schon beim Auslandsaufenthalt begleitet. Also es ist real, das ist möglich, es ist machbar. Also wenn irgendwas mal bei euch irgendwo im Gehirn oder im kleinen Herz gejuckt hat, dass ihr Lust hättet, mal irgendwas im Ausland zu sehen oder auszuprobieren, dann meldet euch auch einfach bei uns.
Man kann eigentlich sagen, unperfekt, perfekt ist genau die richtige Mischung, um sich bewerben zu müssen. Jetzt haben wir über die Voraussetzungen gesprochen. Geht das, also ihr sitzt ja selber in Berlin, geht das auch für Leute, die außerhalb von Berlin leben, also von weiter weg kommen? Ist das nur für Leute, die in Deutschland gemeldet sind? Also wie läuft es da ab? Also da gibt es ja manchmal auch Schwierigkeiten. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Ja, wichtiger Punkt. Unser Stipendium ist da für alle CareleaverInnen aus Deutschland. Das gilt auch für diejenigen, die vielleicht keinen oder noch keinen deutschen Pass haben. Wir können keine Auslandsjahre für Menschen ermöglichen, die Auflagen haben, dass sie Deutschland nicht verlassen dürfen. Das geht nicht. Also da sind uns dann auch die Hände gebunden. Aber wir haben auch schon für zum Beispiel geflüchtete junge Menschen, die in Deutschland in der Jugendhilfe leben und auch zum Beispiel das Bundesland nicht verlassen dürfen, internationale Erfahrungen möglich gemacht in Form von einem Workcamp, das mit anderen Leuten aus der ganzen Welt dann halt zum Beispiel in dem Bundesland stattgefunden hat, wo sie leben. Also klar gibt es noch ein paar rechtliche Rahmen, an denen wir auch nicht vorbeikommen. Aber alle Careleaver und Care Receiver, die in Deutschland leben, die eine Auslandserfahrung machen wollen, können sich gerne melden und dann schauen wir gemeinsam drauf, was möglich ist.
Oder wo können sich die Leute melden? Das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie toll das alles ist. Und dann wissen die Leute gar nicht, wo sie sich melden sollen.
Auf jeden Fall. Also ihr könnt euch über Instagram bei uns melden, zum Beispiel unter careleaver-weltweit. Ihr könnt auf die Webseite der Kreuzberger Kinderstiftung gehen und dort nach dem Careleaver-Weltweit-Stipendium suchen. Findet ihr unter Stipendien und dann sind da die Kontaktdaten von mir und von meiner Kollegin Marie. Und dann könnt ihr anrufen oder uns eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Also euren Weg finden, wie ihr euch gerne melden möchtet. Und dann, genau, gehen wir das mit euch an.
Also halten wir fest, hat man erst einmal den Weg geschafft, eure Kontaktdaten zu finden über Instagram, Careleaver Weltweit oder eben über der Homepage, dann ist die Hürde ziemlich gering. Wichtig finde ich auch nochmal den Punkt, den Leuten Mut zu machen. Viele haben jetzt vielleicht persönliche Hürden, Ängste, whatever. Welche Stärken bringen Care-Receivende oder Care Lieber in eigentlich mit, weil ich glaube, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Es geht immer nur um Probleme, es geht immer nur um Sorgen und wie können wir dieses lösen und wie können wir das lösen. Aber auch mal die andere Seite zu beleuchten und zu sehen, dass diese Menschen eigentlich total viel Stärke mitbringen, gewisse Resilienzen mitbringen. Vielleicht kannst du da nochmal was aus deiner eigenen Erfahrung sagen, Weil ich glaube, viele haben sehr, sehr hohe Selbstzweifel, sehr starke Selbstzweifel, dass das nichts für sie ist und dann haben sie niemanden, wenn sie zurückkommen und keine Ahnung was. Also da kommen ja ganz, ganz viele Ängste hoch, vielleicht auch retraumatisierende Ängste. Wie können wir diese Leute jetzt mobilisieren und motivieren?
Ja, absolut. Word, es wird immer viel zu viel über die Herausforderungen und Probleme gesprochen und viel zu wenig über die Stärken. Aber auch hier nochmal ein kleiner Disclaimer. Ich will jetzt hier nichts romantisieren. Ich möchte auch nicht irgendwie jetzt Stärke durch Schwierigkeiten der Vergangenheit irgendwie romantisieren. Darum geht es mir gar nicht, jetzt zu sagen, so, ja, vielleicht weil CareleaverInnen so viel durchgemacht haben, sind sie besonders so und so. Sind sie schon in einigen Bereichen, aber jetzt nicht nur, weil man das durchgemacht hat, ist man auf jeden Fall dann resilienter oder was auch immer. Aber du hast absolut recht. Ins Ausland zu gehen, braucht super viel Eigenständigkeit und Selbstständigkeit. Und die allermeisten Care-Leaverinnen und Care-Receiver haben das einfach schon im sehr frühen Zeitpunkt schon gelernt, weil sie mussten, weil es vielleicht auch nicht anders ging. Und es ist auf jeden Fall hart, dass es so ist. Aber in der Zeit, ins Ausland zu gehen, zum Beispiel als 15-, 16-jähriger Mensch oder auch wenn man schon über 20 ist, ist es total wichtig, seinen eigenen Haushalt schon mal geschmissen zu haben, sich schon mal Gedanken darüber gemacht zu haben, wie budgetiere ich eigentlich mein Geld, wie viel kann ich eigentlich für was ausgeben. Zu wissen, und es ist einfach, es ist banal, aber zu wissen, sich das zu überlegen, wie Waschmaschine und Geschirrspüler funktionieren, auch das sind so Sachen, die teilweise bei jungen Menschen, die aus ihrer Herkunftsfamilie ins Ausland gehen, nicht der Fall ist. Die Möglichkeit oder die Fähigkeit, die auch, wie gesagt, immer wichtig, das nochmal zu bedenken, vielleicht auch aus Zwang oder weil es so sein musste, gekommen ist, aber die Stärke, sich anzupassen, sich an neue Umstände anzupassen, sich an neue Wohnsituationen anzupassen, das alles ist, wenn man ins Ausland geht, ein wahnsinniger Vorteil. Und das fehlt manchen anderen jungen Leuten. Und ja, ich bin immer begeistert, das zu sehen, wie viele CareleaverInnen im Ausland dann besonders so thriven. Auch da, es gibt immer auch diejenigen, für die das Ausland nicht das Richtige ist. Dazu können wir auch gleich nochmal vielleicht kurz reden. Aber diejenigen, die ja merken, sie haben die richtige Entscheidung getroffen, ins Ausland zu gehen, ja, zehren wahnsinnig von den Dingen und von den Stärken, die sie vielleicht auch durch ihre Jugendhilfeerfahrung mitbringen.
Das hast du so schön gesagt, auch nochmal irgendwie, ja, dass wir hier nichts romantisieren, das ist auf jeden Fall weder deine noch meine Intention, das steht außer Frage.
Genau, aber das ist auf jeden Fall, weil du anfangs gefragt hattest, wie motivieren wir jetzt nochmal ein paar Leute, sich das zuzutrauen. Das ist ein wichtiger Punkt. So, schaut mal auf eure Stärken, schaut mal auf das, was ihr mitgebracht habt aus der Zeit, was ihr alles schon könnt. Und genau, man lernt das häufig in der Jugendhilfe immer irgendwie aufs Defizit zu gucken. Es gibt dieses schreckliche Wort Defizitorientierung. Oh Gott, da kriege ich direkt schon Ausschlag, wenn ich das höre. Das ist auf jeden Fall häufig in der Jugendhilfe vorherrschend. Und ich weiß auch noch ganz genau, eine Alumna von uns, die besagtes Auslandsjahr in Japan übrigens gemacht hat, die hat mal erzählt, dass im Hilfeplangespräch, also hier auch nochmal eine kurze Erklärung, Hilfeplangespräche sind so halbjährliche oder jährliche Gespräche, die Care-ReceiverInnen im Jugendamt meistens führen müssen mit ihren Betreuenden und den Mitarbeitern aus dem Jugendamt, wo es so um Ziele geht und was man eigentlich in dem nächsten Jahr so machen will und was sich so verbessert hat und bla. Und da hatte diese Care-Leaverin oder da noch Care-Receiverin gesagt, sie möchte gerne ein Auslandsjahr machen. Und da meinte dann die Frau vom Jugendamt, das wäre ein Fernziel, auch so ein schrecklicher Jugendhilfesprech. Aber Fernziel heißt so, das machen wir nicht jetzt, sondern das machst du irgendwann später, irgendwann, wenn du hier nicht mehr bist, sozusagen. Genau, und das ist was man auch, finde ich, gerne mal aus den Köpfen rausziehen kann. Nein, es muss kein Fernziel sein, ihr könnt es auch jetzt machen. Und genau, traut euch. Ah, eine wichtige Sache ist mir noch eingefallen, und zwar Thema Rückkehr. Das ist häufig auch so eine Sache, das hattest du auch eben schon mal angesprochen irgendwann. Ich komme zurück aus meinem Auslandsjahr und dann weiß ich gar nicht, wohin, oder dann habe ich niemanden, oder dann weiß ich nicht, wie ich danach weitermachen soll. Gerade diese Übergänge ins Ausland, darüber hatte ich schon ein bisschen mehr geredet, aber auch das Zurückkommen und einen Plan machen, für was danach eigentlich passiert, ist Teil von CareLeaver weltweit und von unserem Stipendium. Man muss sich das immer so vorstellen, dass wir versuchen, eine alternative Unterstützung für fehlenden Support aus der Herkunftsfamilie zu bieten. Das bedeutet natürlich auch, dass wir unsere Stippis ein bisschen dazu drängen, wenn sie im Ausland sind, sich rechtzeitig auch mit den Rückkehrperspektiven und mit dem zu beschäftigen, was sie danach eigentlich machen wollen. Das heißt, auch dafür sind wir da und auch finanziell sind wir in diesen besonders schwierigen Momenten des Übergangs natürlich am Start und unterstützen auch finanziell in der Zeit während und direkt nach der Rückkehr aus dem Ausland und genau beraten in die Richtung, wie es danach weitergehen kann. Das heißt, wir versuchen für jede und jeden eigentlich das bestmögliche Paket zu schnüren an Stipendienleistung, damit das Auslandsjahr funktioniert. Und im Auslandsjahr, da haben wir dann eigentlich gar nicht mehr so viel mit unseren Stippis zu tun. Da sind sie dann überall unterwegs und wenn sie irgendwas brauchen oder irgendwas Schönes vielleicht auch passiert ist, dann kriegen wir manchmal hier und da eine Sprache oder einen Anruf. Aber da sind wir dann eigentlich ziemlich raus und sind vor allem in der Zeit da, wo es halt brenzlig wird.
Das hast du so schön gesagt. Ja, das ist auch total wichtig, der Punkt. Unterschätzen, glaube ich, auch ganz, ganz viele. Was passiert eigentlich danach? Also ich glaube, nichts ist beängstigender vielleicht, auch gerade für Care-Liebende oder Care-LieberInnen und für Care-Receivende, diese Perspektivlosigkeit. Also das würde mir persönlich Angst machen, aber ich bin ein Kandidat, der selber persönlich mal Plan A bis Z hat. Von daher bin ich da, glaube ich, erstmal fein raus aus der Sache. Aber auch da erwarte ich oder wünsche ich mir schon auch ein bisschen Unterstützung. Und die habe ich ja jetzt auch im Moment, jetzt wo ich selber gerade in Peru bin. Auch nochmal kleiner Wink. Peru-Special gibt es auch beim Handgepäck-Podcast. Kann man sich gerne nochmal die Peru-Special-Folgen anhören. Da gibt es ganz, ganz viele schöne Sachen zum Lachen und zum Staunen. Genau. Du, Alina, die Zeit ist schon wieder ziemlich fortgeschritten. Es war sehr, sehr lehrreich diesmal. Es war eine Herzensangelegenheit meinerseits und ich bin richtig, richtig froh, dieses Projekt kennengelernt haben zu dürfen. Ich glaube, das ist richtiges Deutsch. Ist ein bisschen schwierig, wenn man nur Spanisch spricht momentan. Ansonsten freue ich mich einfach auch ein bisschen auf meine Rückkehr. Es ist noch sehr, sehr lange hin, aber ich freue mich auch, euch dann wiederzusehen und ja, eure strahlenden Gesichter zu sehen, wenn ich dann diesen Jahres zurückkommen und auch die der anderen Stippis. Genau, da freue ich mich schon drauf und bin sehr, sehr dankbar, dass es euch gibt und ihr da dieses krasse, also wirklich, muss man nochmal festhalten, dieses krasse Projekt irgendwie, dieses einzigartige Projekt in Deutschland zum Leben erweckt habt. Das ist schon irgendwie, das ist schon richtig crazy. Und bevor ich jetzt hier irgendwie, wie sage ich, nostalgisch werde, wie sagt man, melancholisch, weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Emotional, würde ich sagen, kommen wir zu unseren zwei Abschlussfragen. Alle Zuhörenden, die regelmäßig den Handgepäck-Podcast mitverfolgen, die wissen, es gibt immer zwei Special-Fragen am Ende. Die sind immer die gleichen. Und zwar fragen wir immer, was packt unser Interviewgast oder unsere Interviewgästin heute in unser Handgepäck? Da freue ich mich schon auf dein Handgepäck. Und welchen Song packst du auf unsere Handgepäck-Spotify-Playlist?
Ja, ich habe mich natürlich mit meiner Kollegin Marie vorher besprochen, was wir gemeinsam von Care-Lieber weltweit da bei euch reinpacken möchten. Also ins Handgepäck möchten wir gerne eine Telefonnummer legen, die ihr anrufen könnt, wenn es gut läuft oder wenn es nicht gut läuft, wo eine Person rangeht, der ihr vertraut und die euch helfen möchte. Und welchen Song wir auf eure Spotify-Playlist packen, da haben wir in unsere eigene Care-Lieber Weltweit-Playlist geschaut und ein bisschen rumgescrollt und habe einen Song gefunden von einer Alumna, die war in den USA und der heißt You're Gonna Go Far von Noah Kahn und die letzten zwei Zeilen in dem Song heißen If you wanna go far, then you gotta go far und das steht irgendwie so doppeldeutig, sowohl für wenn man weit weggehen will, dann geht man auch weit weg. Aber wenn man auch weit kommen will im Leben, dann geht man auch weit weg. Und in dem Song geht es auch darum, dass der Mensch, der das singt, zurückbleibt und sagt, wir warten hier auf dich und wenn du wieder da bist, dann freuen wir uns auf dich. Und ich finde, das passt sehr gut zu uns.
Oh, es ist so schön. Oh, den muss ich mir gleich anhören. Ich wusste auch gar nicht, dass es eine Care-Lieber-In-Playlist gibt. Thanks for that.
Ja, tatsächlich werdet ihr aufgefordert, wenn ihr euch auf dem Rückweg befindet, eure Favorite Songs aus eurem Auslandsjahr da reinzupacken, damit wir die beim Rückkehrwochenende hören können.
Gut rausgeredet. Nein, sehr schön. Oh ja, gut, dann würde ich sagen, danke, 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 danke für deine Zeit. Liebe Grüße an wo immer du auch gerade steckst. Ich kann ein bisschen spoilern, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber du bist ja auf demselben Kontinent gerade.
Ja, das ist richtig. Ich bin gerade in einer quasi Semi-Auszeit. Ich bin wieder in Kolumbien, das Land genau meines Herzens, wo ich auch meinen Freiwilligendienst gemacht habe. Deswegen, genau. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch vielen Dank für deine vielen lieben, lieben, lieben Worte zu unserer Arbeit. Das, ja, das erwärmt mich mal wieder sehr. Ich freue mich sehr darüber. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier erzählen durfte von unserer Arbeit und ja.
Ich würde sagen, nos vemos, oder?
Genau, ich würde auch sagen, nos vemos pronto. Mach's gut, Sebastian, und vielen
Ciao.
Dank. Tschüss.
Und was packst du immer in dein Handgepäck? Dieser Podcast ist eine Produktion von Franziska Reinhardt und Sebastian Eichner.
Alex Exclusives. Weitere Informationen auf www.alex-berlin.de.